beleidigen, aber ansonsten konnten ja meistens kommen. Aber
mittlerweile ist es fast so etwas wie ein Ritual. Jeden Freitag versammelt sich eine Handvoll Bürger an einer Straße im Stadtteil Aiken in Mönchengladbach, während sich gegenüber junge Muslime zum Gebet treffen.
Das ist ein Parkplatz. Da haben die ein paar Garagen gemietet und ein paar Stellplätze. Da treffen sie sich.
Die beten jetzt draußen hinter den Garagen, weil die nirgendwo mehr rein dürfen. Das Bauordnungsamt hat alles zugemacht, versiegelt.
Wir stehen jetzt so sozusagen als Mahnwache. Jeden Falter.
Wir wollen die Salafisten nicht haben. Wir wollen keine Leute haben, die das Grundgesetz missachten.
Manche der Demonstranten halten Transparente in die Höhe. Auf ihnen steht: Gib Salafisten keine Chance oder friedlicher Islam okay, Salafisten ade. Salafismus ist eine besondere Ausprägung des Islam. Ihre Anhänger orientieren sich streng am Wortlaut des Korans und am Vorbild des Propheten Mohammeds. In allen Lebensbereichen, auch in der Kleidung und Haartracht. Die Männer tragen einen Bart und die Haare kurz geschoren. Eine kleine weiße Häkelmütze als Kopfbedeckung. Die Frauen zeigen sich in der Öffentlichkeit nur vollständig verschleiert.
Wir sind teilweise hier aus Mönchengladbach und Umgebung. Viele Deutsche dabei, die einfach
kaufen. Keine Chance.
Haben alle Kennzeichen.
Auf dem Parkplatz gegenüber ist das Freitagsgebet gerade zu Ende gegangen. Ein junger Mann in salafitischer, orientalisch anmutender Kleidung und mit blonden Haaren rollt eine Plastikplane zusammen. Männer verlassen einzeln oder in kleinen Gruppen das Gelände und schauen dabei wütend auf die Demonstranten auf der anderen Straßenseite. Organisiert wird das Freitagsgebet von dem Verein Einladung zum Paradies.
Ja, wir predigen auf deutsche Sprache. Wir versuchen, den Islam den Menschen so mitzugeben, wie er auch ursprünglich hervorgekommen ist durch den Propheten Mohammed a.s.
Viele bei Einladung zum Paradies sind Konvertiten, auch Sven Lau. Vor 11 Jahren wurde der Gladbacher zum Muslim. Damals war er 19 Jahre alt.
Wir rufen die Menschheit allesamt. Aber es ist halt in der Tat so, dass die meisten, die zu uns stoßen, Männer wie Frauen sind in den jüngeren Jahren von 20 bis 30. Mal konvertieren mehr, mal weniger. Es gibt auch mal den einen oder anderen, der auch mal, der wird schwach. Ja. Der kommt dann erstmal weniger in die Moschee, fängt wieder an zu rauchen, geht vielleicht auch mal wieder in die Diskothek. Das kommt auch vor. Aber im Großen und Ganzen ist nonstop ein Zulauf da.
Nach dem Freitagsgebet treffen sich die jungen Männer in einer Pizzeria in der Nähe. Unter ihnen ist auch Evstatios Tsionis, wie Sven Lau Mitglied in der salafitischen Gruppe und ebenfalls ein Konvertit. Seine Eltern, griechisch-orthodoxe Einwanderer, waren von seinem Übertritt zum Islam nicht begeistert, erzählt er. Aber der Islam habe ihn zu einem besseren Menschen gemacht.
Man kann sagen, es ist eine Lebenseinstellung. Der formt dein Leben. Ich muss sagen, selbst meine Eltern, die dagegen waren, dass ich Muslim geworden bin. Und meine Eltern und meine Verwandten haben dann zugegeben, dass der Islam mich zu einem besseren Mensch gemacht hat, als zu dem, wie ich vorher war. Ich war vorher, wie gesagt, ich war Jugendlicher und habe viele Dinge gemacht, die nicht schön waren. Und durch den Islam habe ich mit vielen Dingen aufgehört. Ne? Zum Beispiel Rauchen, Alkohol trinken, Schlägereien oder auf so solche Sachen einzugehen, ne? Gewalt einsetzen und sowas. Und meine Eltern, habe ich angefangen, meine Eltern mehr zu respektieren. Das hat mir alles der Islam mir beigebracht. Und wie viele Leute versuchen, dass ihre Kinder mit Drogen aufhört. Und ich kenne so viele Menschen, die nur durch den Koran damit aufgehört haben. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, da kam der Glauben und dadurch hat er mit allen Dingen, konnte er ganz einfach aufhören. Und dann, wenn du ihn fragst, warum sagt er für Allah, für Gott? Ich habe es aufgegeben für Gott.
Der Salafismus ist in Deutschland im Aufwind. Gruppen wie Einladung zum Paradies sind auf vielen deutschen Schulhöfen präsent und werben nicht nur muslimische Jugendliche. Die Glaubensrichtung verlangt eine tugendhafte Lebensweise und ist geprägt von strikten Verboten und Geboten. Nicht rauchen, nicht fluchen, bewusst konsumieren, manche sind sogar gegen Musik. Nicht nur in der Moschee, auch im Alltag sind die Geschlechter strikt getrennt. Das Weltbild ist klar geteilt. Zwischen gut und böse, erlaubt und verboten und auch zwischen dem richtigen Glauben und dem falschen verläuft eine klare Grenze. Aber der Salafismus hat auch eine politische Seite. Ein Schwerpunkt sind die Kriege und Bürgerkriege in Afghanistan oder Tschetschenien einerseits, Diskriminierung und Rassismus gegen Muslime in Europa andererseits. Viele sind überzeugt, dass der Westen einen Krieg gegen den Islam, gegen die Muslime führe. Aber vom militanten Kampf gegen die Ungläubigen distanziert man sich entschieden, wenigstens vom Kampf hierzulande. Sven Lau?
Erstmal, wir sprechen uns von diesen Sachen frei. Aber nehmen wir diese 5000 Menschen, die angeblich durch islamistischen Terrorismus gestorben sind. Was sind diese 5000 Menschen gegenüber 100.000 Millionen Menschen, die die Amerikaner getötet haben? Und ich weiß nicht, warum man da den Mund nicht aufmacht, ja, warum die ganze Welt schweigt und schaut zu, wie Amerika, ja, die Weltmacht Nummer 1, einmarschieren kann und machen kann, was sie wollen. Warum sagt da keiner etwas?
Innenminister Hans-Peter Friedrich hält den Verein Einladung zum Paradies und den Salafismus insgesamt für verfassungsfeindlich. Die Sicherheitsbehörden wiederum verweisen darauf, dass manche islamistische Attentäter sich vor ihrer Tat in salafitischen Kreisen bewegt haben. Auch der junge Frankfurter, der im März 2 amerikanische Soldaten erschoss, vernetzte sich im Internet bei Facebook mit Einladung zum Paradies und Gruppen, die dem Verein nahestehen.
Mit dem soll der ein oder andere ja am Facebook befreundet gewesen sein. Ich meine, solange wir nicht zu Hass und Gewalt aufrufen, da kann mir doch egal sein, ob der mich mag oder nicht. Und wenn er am Ende so gehandelt hat, natürlich sagen wir, dass er natürlich solche Taten besser nicht haben wollen. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund, weil das unser friedliches Miteinander und Nebeneinander schadet. Wir haben ja dadurch selber Probleme. Wir selber werden ja dadurch noch mehr angeprangert. Ja, und dadurch haben wir mehr Probleme anstatt Nutzen. Und das ist doch ganz klar, dass wir das dann nicht gutheißen.
Der Verfassungsschutz beobachtet die Gruppe. Der Salafismus sei ein Nährboden für Terrorismus. Ein absurder Vorwurf, beteuert Sven Lau. Man sei grundsätzlich gegen Gewalt.
Genau, wir haben hier Meinungsfreiheit und das, was ich kundtue, ist meine Meinung. Ja, das ist mein Recht in diesem Land. Und ich hetze hier nicht irgendwelche Parteien gegeneinander auf. Meine eigene Mutter ist keine Muslime. Meine Großeltern sind keine Muslime. Mein Bruder ist kein Muslim. Das sind Menschen, die ich liebe. Und das sind Menschen, denen ich das Beste wünsche. Die sehe ich ja nicht unbedingt direkt immer als Feind. Das ist absolut ein falsches Darstellungsbild vom Islam und den Muslimen.
Ich halte diese Distanzierung von Gewalt für absolut unglaubwürdig.
Günter Krings, Mitglied der CDU und Bundestagsabgeordneter für Mönchengladbach.
Das merken wir auch immer wieder. Sie wissen genau, wann eine Grenze vielleicht überschritten werden könnte, die auch strafrechtlich relevant ist. Sie haben offenbar gute juristische Beratung. Aber man ertappt sie immer wieder auch dabei, dass sie ihr wahres Gesicht zeigen, ihre Maske herunterreißen. Also zum Beispiel, indem sie eben die Anwendung der Scharia fordern, bis hin zu konkreten Beispielen, für welche kleinen Vergehen schon überall die Todesstrafe, das Köpfen beispielsweise verhängt werden soll. Das sind schon klare Gewaltverherrlichungen und Gewaltbefürwortungen. Nein, also die Distanzierungen von Gewalt sind absolut unglaubwürdig.
Das Bundesinnenministerium prüft gegenwärtig, ob die Organisation verboten werden kann. Die rechtlichen Hürden dafür wären hoch, der Erfolg eines Verbotsverfahrens ungewiss. Für die Mitglieder von Gruppen wie Einladung zum Paradies und ihre Sympathisanten forderte Friedrich ein Aussteigerprogramm, ähnlich denen, die es für Rechtsextreme gibt. Auch Günter Krings hält das für eine gute Idee.
Also das sind Gruppen, die auch politisch hochgefährlich sind, die sich offenbar verfassungsfeindlich betätigen. Und es ist in der Tat richtig, man kann hier und muss hier nachdenken über ein Verbotsverfahren. Wenn das Material hier ausreicht, dann wäre das eine mögliche Lösung. Aber das Problem wäre dann noch nicht endgültig gelöst. Deshalb ist es viel wichtiger, finde ich, auf die einzelnen Menschen zuzugehen, ihnen einen Weg aus diesen Gruppen herauszuweisen. Ich finde es eben traurig, dass wir offensichtlich Menschen haben, die ihren Halt im Leben in solchen extremistischen Gruppen suchen. Da müssen wir Gegenangebote machen. Und da kann ein Aussteigerprogramm sehr, sehr hilfreich sein.
Vielen Mönchengladbachern machen die Aktivitäten von Einladung zum Paradies Angst. Letztes Jahr entstand eine Bürgerinitiative, die durch politischen Druck verhinderte, dass der Verein ein eigentlich geplantes Islamzentrum beziehen konnte. Gegründet hat sie Wilfried Schulz.
Und dann haben wir ganz schnell begriffen, wie der Hintergrund ausschaut und haben auch gesehen, dass es Verbindungen gibt zu explizit extremistischen Gruppierungen. Haben dann auch festgestellt, dass es durchaus Verbindungen gibt zu den jungen Männern vorzugsweise, die sich aufgemacht haben in die Ausbildungslager im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet. Und dann schrillten natürlich alle Alarmglocken. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht. So fing das an damals.
Er beklagt, dass die Behörden, Schulen und Jugendzentren das islamistische Problem ignorieren würden.
Meine Befürchtungen sind konkret die, dass diejenigen, die eigentlich dafür verantwortlich werden und die es in der Vergangenheit versäumt haben, vorbeugend tätig zu werden, dass diese auch weiterhin nicht handeln. Das tun sie derzeit nicht. Das stürzt uns wirklich in bestimmten Stadtteilen und ins Verderben, muss man wirklich sagen. Und es ganz schlimm ist ja auch, sind ja auch diese Familientragödien, die dadurch ausgelöst werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine 18-jährige Tochter, die läuft auf einmal, die gerät in die Fänge einer solchen Sekte, die läuft dann auf einmal mit dem Schleier rum. Oder der Junge predigt auf einmal, ohne dass er überhaupt versteht, worum es geht, dieses Weltbild.
Vorbeugend handeln. Wenn es um islamistische Tendenzen geht, ist immer häufiger von Prävention die Rede. Aber wie kann eine präventive Bekämpfung des Islamismus aussehen? Und wie ist die Gefahr durch Islamisten zu bewerten? Der Wissenschaftler Jochen Müller arbeitet unter anderem mit Schulklassen und Jugendgruppen und kennt das islamistische Milieu in Deutschland.
Das Feld des Islamismus ist ein sehr weites. Auf der radikalsten Seite, also dem Feld des Dschihadismus, sehen wir, dass aus einzelnen Großstädten, vor allem in Deutschland, einige Dutzend von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Ausbildungslagern in Afghanistan und Pakistan sind. Das ist in jedem Fall ein sicherheitspolitisches Risiko. Das ist der eine Pol, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite des Spektrums des Islamismus finden wir Jugendliche, die Anhänger von bestimmten Strömungen sind innerhalb des Islamismus, die sich zwar ganz klar gegen Gewalt aussprechen, auf der anderen Seite aber Positionen vertreten, die ich als demokratiegefährdend in dem Sinne beschreiben würde, als sie bestimmte Formen von Autorität, von Gehorsam, von Nichtakzeptanz, Diffamierung von Andersdenkenden und Andersgläubigen mit sich bringen. Bei Einzelnen führt das dann auch dahin, dass denen dieses Abwerten von anderen nicht genug ist, sondern die auch dann aus religiösen Quellen für sich die Legitimation ableiten, diese auch zu bekämpfen.
Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass seit den 90er Jahren etwa 250 Menschen aus Deutschland ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet gereist sind, um sich dort militärisch ausbilden zu lassen. Angeblich gibt es seit dem letzten Jahr mehr solcher Reisegruppen. Aber auch islamische Strömungen, die sich von Gewalt distanzieren, haben Zulauf. Und für viele ganz normale Jugendliche wird der Islam zum wichtigen Teil ihrer Identität. Dass sie auf der Suche nach Informationen häufig auf islamistische Angebote stoßen, ist gefährlich, sagt Jochen Müller.
Vor dem Hintergrund, dass viele von ihnen relativ wenig Wissen über diese Religion haben, suchen sie nach diesem Wissen, haben Schwierigkeiten, es bei den Eltern zu finden, die oft aus traditionellen Verhältnissen kommen, haben oft auch Schwierigkeiten, es bei dem Imam zu bekommen. Was die Jugendlichen tun, ist, sie gehen ins Internet. Und wenn man im Internet nach Islam sucht, findet man eben zu 50% Seiten, die in irgendeiner Form dem salafitischen Spektrum zuzurechnen sind.
Das Internet ist die Moschee der Salafiten, sagen Fachleute. Das Netz ist nicht zuletzt deshalb wichtig für solche Gruppen, weil sie sich in den meisten Moscheen nicht betätigen dürfen. Die Internetseiten sind professionell und für Jugendliche attraktiv gestaltet, mit kurzen Videos, Audiodateien und Diskussionsforen. Dort geht es nicht nur um religiöse Fragen, sondern auch um alltägliche Probleme und Erlebnisse.
Allah sagt im Koran, ich wiederhole es nochmal, die Religion bei Allah ist der Islam. Und wer eine andere Religion annimmt, nimmer wird diese Religion von ihm akzeptiert werden.
Und heute Morgen ist mir zu Ohren gekommen, dass der Bruder Ibrahim Abu Naji einige
Imam Abu Hanifa rahimahullah war einer der klügsten Gelehrten der Geschichte der Menschheit.
Mittlerweile gibt es einige pädagogische Projekte, die sich auf die Arbeit mit muslimischen Jugendlichen spezialisiert haben und versuchen, islamistische Tendenzen zurückzudrängen. Das Ziel ist, die Islamisten zu isolieren, das scheinbar so klare Weltbild zum Wanken zu bringen und Zweifel zu säen. Andy Abbas-Schulz beispielsweise arbeitet beim Berliner Violence Prevention Network. Er erzählt ein Beispiel aus der Praxis. Er ist selbst Muslim, für die Präventionsarbeit ein wichtiger Vorteil.
Das ist in Neukölln gelaufen. Es gab eine Übung in der Klasse. Was habt ihr vor, in den Sommerferien zu machen? Jeder musste dann vom Zettel des Nachbarn vorlesen, was drauf stand, und bei dem einen stand, ich werde nach Palästina gehen und Juden töten. So, das ist ja schon schlimm genug. Problem war jetzt in dem Fall nur, dass viele der Schüler, die mit im Raum waren, eben auch, jawohl, einer hat es mal ausgesprochen. Der Lehrer war überfordert, hat sich dann in dem Fall an Polizei gewendet. Polizei hat das dann an uns weitergeleitet und gefragt, könnt ihr nicht auch präventiv was machen? Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir so einen Nahost-Workshop mit diesen Schülern. Und da ist es hilfreich, dass ich einmal Muslim bin und die Jugendlichen merken, dass das auch eine Autorität ist, diese akzeptieren. Hinzu kommt, dass mein Vater aus dem Libanon ist und sein Vater aus Israel-Palästina geflüchtet.
Sozialpädagogen gehen in Schulklassen, Jugendzentren und auch Gefängnisse. Aber das ist nur ein Teil der Islamismusprävention. Polizei und Verfassungsschutz versuchen, Einblicke ins islamistische Milieu zu bekommen. In vielen Städten entstehen Netzwerke, bei denen Muslime, Sozialarbeiter und Polizei an einem Tisch sitzen. Zum Beispiel in Hamburg. Irmgard Schrand ist dort Leiterin des Projektes Verstehen, Verbünden, Vorbeugen.
Und für uns geht es ganz praktisch darum, Gewalttaten zu verhindern. Wir wollen keine Anschläge und wir wollen keine Leute, die sich auf Anschläge vorbereiten. Dieses Netzwerk besteht aus Vertretern islamischer Gemeinden, es besteht aus Sozialarbeitern, es besteht aus Lehrern und es besteht aus Familienangehörigen. Ein Netzwerk von Leuten, die miteinander in Kontakt sind und die sozusagen Fühler in einem Alarmsystem sind.
Dieses Alarmsystem wurde nach dem 11. September 2001 eingerichtet. Man wollte außerdem herausfinden, wie sich die Attentäter, die ja zum Teil in Hamburg gelebt hatten, radikalisieren konnten, ohne dass Polizei und Verfassungsschutz auf sie aufmerksam wurden. Irmgard Schrand betont, dass die Vernetzung mit muslimischen Gemeinden auf Akzeptanz und Vertrauen beruhen muss. Dass die Öffentlichkeit immer noch und immer wieder die Frage diskutiert, ob der Islam überhaupt zu Deutschland gehört, hält sie für ein Unding.
Diese gesellschaftlichen Debatten werfen die Arbeit zurück und behindern die Arbeit. Weil das Problem natürlich für all die Kräfte ist, die eben zusammenarbeiten wollen und diskutieren wollen, dass sie durch diese Debatten sich immer wieder in Frage gestellt fühlen und dass diese Debatten gleichzeitig Wasser auf die Mühlen radikaler Kräfte sind. Weil radikale Kräfte an der Stelle immer wieder sagen werden, wisst ihr was? Ihr könnt Zusammenarbeit signalisieren, wie ihr wollt. Diese deutsche, nicht-muslimische Gesellschaft will euch einfach nicht. Und wenn ihr noch so oft sagt, ihr seid nicht radikal und ihr wollt mit denen zusammenarbeiten und ihr glaubt an das Grundgesetz, die werden immer mit dem Finger auf euch zeigen und sagen, aber das sind doch Muslime und diese Muslime haben doch die Scharia und das wissen wir. Heute beteiligen sie sich an Wahlen und morgen führen sie die Scharia ein.
Zurück nach Aiken, Mönchengladbach. Der Zustrom von Jugendlichen zu den Islamisten sei ungebrochen, sagt Wilfried Schulz. Und die Gruppe um Einladung zum Paradies bemühe sich weiterhin um Räumlichkeiten in Mönchengladbach und Umgebung.
Was mich davon abhält, von vornherein zu sagen, wir könnten uns vorstellen, das als unproblematisch anzusehen und zu dulden, auch mit anderen Versammlungsräumen, ist die sehr aggressive Missionstätigkeit. Das macht mir Sorgen. Da wird wenig gemacht, während auf der anderen Seite diese Gruppierung, wie auch in anderen Städten, munter auf den Schulhöfen stehen und da ihre Flyer und ihre Zettelchen verteilen und die Kinder und Jugendlichen einladen, in diese mehr als verdächtigen Moscheen zu gehen.
Aiken ist nicht Berlin-Neukölln, kein sozialer Brennpunkt und auch nicht von Einwanderern geprägt, sondern ein gutbürgerlich bis kleinbürgerliches Viertel. Aiken ist überschaubar. Die Mitglieder der Bürgerinitiative gegen die salafitischen Aktivitäten kennen viele der Anhänger von Einladung zum Paradies persönlich. Es sind die Mitschüler in der Klasse des Sohnes, die Kinder des Nachbarn. Der Islamismus kommt nach Aiken nicht aus einer Parallelgesellschaft. Noch kann der Verein in Mönchengladbach offen auftreten, obwohl Polizei und Nachrichtendienste behaupten, dass die salafitischen Seminare und Veranstaltungen auch von militanten Islamisten genutzt werden, um neue Kämpfer anzuwerben. Aber für Sven Lau und Evstatios Zionis von Einladung zum Paradies ist das alles nur ein Vorwand.
Aber bei uns sitzt keiner, der rekrutiert. Dann machen sie ihre Arbeit nicht richtig, weil dann haben sie ganz falsche Informationen, weil bei uns keiner sitzt, der Menschen rekrutiert.
Ganz einfach. Die sind falsch informiert. Die sind falsch. Ich glaube, sie wissen gar nicht, wie liberal wir sind.
Ja.
Es ist klar, dass man irgendeinen Schuldigen sucht. Der Islam ist im Vormarsch. Immer mehr Deutsche nehmen den Islam an. Es ist ja klar, dass die Politiker um ihr eigenes Volk Angst haben. Ich glaube nicht weniger um den bewaffneten Krieg und die Scharia in Deutschland, sondern vielmehr, dass immer mehr Deutsche sich für den Islam interessieren, diese Religion, weil die einfach so stark ist.